Shalom, haben wir gerade gesungen. Friede sei mit dir. So begrüßt man sich auch heute noch in Israel, wenn man in dieses Land hineinkommt. Fast paradoxerweise müsste man sagen, denn es ist leider wenig von Frieden in dem Land zu spüren. Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen. Kriegerische Auseinandersetzungen, wobei viel Blut fließt. Seit der Wiedersammlung Israels ist das der Fall, seit der Staatsgründung ist das der Fall bis heute, wie wir das ja auch gerade aktuell wieder in den Medien mitbekommen. Jeremia hätte sich sicherlich auch diesen Frieden gewünscht. Auch er lebte in dieser Zeit des Umbruchs und des Krieges und der Bedrohung damals durch das Weltreich Babylonien. Auch er hat viel gelitten unter diesen kriegerischen Auseinandersetzungen. Auch er hatte sicherlich Sehnsucht nach diesem Shalom, nach diesem Frieden. Und er wusste genau, dass dieser Friede nicht kommen wird. Und das hatte auch seinen Grund. Das war der Ungehorsam seines Volkes Israel, weshalb dieser Friede nicht kommen konnte, obwohl Gott ihnen diesen Frieden angeboten hat. Aber wenn Gott diesen Frieden anbietet, dann möchte er auch, dass die Menschen ihre Herzen ihm öffnen und sich ihm zuwenden und ihr Leben ihm übergeben. Und dazu war das Volk Israel nicht bereit. Sie waren nicht bereit, zuallererst Frieden mit Gott zu machen. Dann schenkt der Herr auch den anderen, den äußeren Frieden. Und das war das Problem zur Zeit des Propheten Jeremia. Und Jeremia, wie wir auch gestern Abend gehört haben, hat selber viel darunter leiden müssen. Allerdings, und dazu morgen Abend dann mehr, durfte er schon einen ganz besonderen Shalom vorauskündigen, vorhersagen. Einen ganz besonderen Shalom, einen Shalom, der die ganze Welt umgreifen und umfassen wird, und zwar den Frieden in Jesus Christus. Den hat er auch schon vorhergesehen. Und auch darüber durfte er schon voraus prophezeien, obwohl er diesen ja selber nicht erfahren hat. Dazu aber morgen Abend mehr. Heute Abend haben wir dieses Thema: Was ist echte Prophetie? Mit dieser Frage wollen wir uns ganz besonders heute Abend beschäftigen. Das ist eine ganz wichtige Frage und wir werden merken, hier beim Betrachten des Prophetenbuches Jeremia, dass das nicht nur ein Thema gewesen ist zur Zeit des Propheten Jeremia, sondern dass das auch noch ein aktuelles Thema ist, auch heute für die Gemeinde Jesu. Wir werden schneller denn je merken, dass es Bezüge zum Neuen Testament gibt und die also auch uns betreffen. Was ist echte Prophetie? Jeremia im Kreuzfeuer mit den sogenannten Propheten Israels. Wir haben schon zusammen betrachtet an den anderen Abenden, dass es Angriffe gibt auf die Gemeinde Gottes, ich sag mal hier auf die Gemeinde Israels, wir befinden uns hier ja im Alten Testament, von außen, dass es diese Angriffe von außen gibt. Und darüber haben wir schon gesprochen, über diese Zeitenwende um 600 vor Christus, dass dort vieles passiert ist, dass da sich einiges verändert hat, dass zum Beispiel eben die Herrlichkeit Gottes den Tempel in Jerusalem verlassen hat und zum Himmel gekehrt ist, dass praktisch diese Herrlichkeit Gottes die Erde verlassen hat und dass ein dunkler Schleier sich über die Völker der Erde ausbreitet. Und wir haben auch schon gesagt, dass ja genau um diesen Zeitpunkt herum, dass da auch die Philosophie in Griechenland entsteht, auch der Evolutionsgedanke innerhalb der griechischen Philosophie, dass der Rationalismus entsteht, also dass praktisch der Vernunft des Menschen, dass diese Vernunft des Menschen der letzte Maßstab ist für alles Handeln und für alle Entscheidungen und für alle Wissenschaft, was ja wirklich die Völker geprägt und verändert hat. Übrigens, hatte ich glaube ich noch nicht gesagt, auch gerade in dieser Zeit entstehen auch die Weltreligionen des Buddhismus und des Hinduismus. Also wir sehen, da ist vieles im Gange, da hat sich vieles verändert, dass die Zeiten der Nationen entstehen, indem eben diese Nationen, diese Völker eben Israel beherrschen, das Land immer wieder einnehmen oder die Stadt Jerusalem immer wieder einnehmen, eben diese vier Weltreiche, wovon Daniel in seinem Prophetenbuch gesprochen hat und wo auch der Herr Jesus anknüpft an das Prophetenbuch Daniel und von den Zeiten der Nationen auch eben selber gesprochen hat. Das heißt also, die Völker dieser Welt beherrschen Israel. Eigentlich sollte Gott ja Israel beherrschen. So ist es eigentlich gedacht. So hatte Gott es sich gedacht. Wir hatten gestern Abend gehört, dass Gott sogar Israel als seine Ehefrau bezeichnet, weil er so eine tiefe Liebe zu seinem Volk hat. Und er möchte einfach der Herr über das Volk Israel sein. Aber weil Israel eben Gott verworfen hat, deshalb hat Gott eben diese äußerlichen Angriffe dann auch zugelassen und hat sein Volk in das Gericht hineingeführt. Ja, das ist das eine, dass es diese äußerlichen Angriffe von außen gibt. Jeremia hatte das auch in einer Vision gesehen von diesem siedenden Topf, der überquillt, überströmt, als Zeichen dafür, dass eben fremde Völker kommen und eben Israel einnehmen. Angriffe von außen. Es gibt noch andere Angriffe und das sind die Angriffe von innen. Und darum soll es jetzt gehen. Um diese innerlichen Angriffe und auch um innerliche Verführungen. Mit denen hatte es Jeremia selber ganz persönlich in seinem eigenen Volk zu tun. Es geht um die sogenannten Propheten Israels. Und dieser Angriff aus den eigenen Reihen wiegt sehr schwer. Warum? Einmal, weil sie praktisch aus den eigenen Reihen herauskommen, aus dem Volk Gottes heraus. Das ist das eine. Und das andere, weil diese Angriffe vielleicht gar nicht immer sofort sichtbar sind oder erkennbar sind. Man könnte fast sagen, man müsste diese innerlichen Angriffe, diese innerlichen Verführungen, Versuchungen erstmal sichtbar machen, damit man sie erkennt. Denn, das habe ich hier notiert ganz unten, denn die falschen Verkündiger im Volk führen die gleichen Titel. Und sie nennen sich Propheten. Propheten Israels, die vielleicht auch mal so eine Prophetenschule besucht haben. Und das ist das Verführerische und das ist das Markante daran. Und deshalb habe ich davon gesprochen, die muss man erstmal sichtbar machen. Die muss man erstmal erkennen, dass man dann darauf hinweisen kann. Also, die haben die gleichen Titel, die führen die gleichen Titel. Wir sind Propheten Israels. Die sind genauso aufgetreten wie Jeremia. Und von daher muss man sagen, Prophet ist nicht gleich Prophet. Und das werden wir sehen. Und ich habe das auch schon oft erlebt. Ein Master der Theologie ist nicht gleich Master der Theologie. Leider. Ein Doktor der Theologie ist nicht gleich Doktor der Theologie. Leider. Da gibt es welche, die diesen Titel führen, die nicht einen Satz von der Bibel akzeptieren und als wahr anerkennen, sondern sagen, die Bibel ist Menschenwort und so weiter, ist nicht Gottes Wort. Also da gibt es auch in unseren Reihen heute solche Titel, die gebraucht werden, die genommen werden, die geführt werden, solche Titel. Aber in Wirklichkeit steckt etwas ganz anderes dahinter. Es ist etwas anderes in der Verpackung drin, als was draußen vom Titel her draufsteht. Das müssen wir wissen. Wir befinden uns in diesen Kämpfen, nicht nur damals das Volk Israel, sondern wir heute auch so. Und von daher stellen wir uns die Frage, ja, wie können wir denn die Unterschiede erkennen? Wie können wir uns wappnen? Und da wollen wir uns einfach auch mal ein paar Fragen stellen. Ist immer gut, wenn man auch so mit Fragen an dieses Thema herangeht. Gott klagt eben auch die Propheten Israels an. Weshalb tut Gott das? Eben, und wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, diese Fragen überlegt und nach Antworten sucht, dann erkennt man dann auch nach und nach diese Unterschiede, die es eben gibt. Worin besteht die Botschaft der falschen Propheten? Welche Ziele verfolgen die falschen Propheten? Und gerade diese beiden Fragen, die ich genannt habe, ich denke, die sind auch noch heute für die Gemeinde Jesu sehr wertvoll. So können wir die Prophetie oder auch die Verkündigung, das Wort Gottes oder die, die das Wort Gottes verkündigen, prüfen. Immer wieder zu fragen, worin besteht ihre Botschaft und welche Ziele verfolgen sie? Das sollten wir uns mal merken. Ja, und interessanterweise werden auch einige Propheten mit Namen genannt. Ein Beispiel werde ich geben, und es gibt noch mehrere Propheten im Buch Jeremia, die mit Namen genannt werden. Da sagt man ja immer sehr schnell, naja, man muss die Leute nun noch nicht mit Namen nennen. Man will die ja nicht so persönlich verletzen. Nicht? Man muss doch die Würde achten und so weiter. Aber interessant, dass hier die falschen Propheten konkret mit Namen genannt werden. Warum? Damit wirklich das Volk weiß, worum es geht. Ja, woran erkennt man falsche Propheten? Und wir wollen uns auch damit beschäftigen, gibt es neutestamentliche Parallelen und wie kann die Gemeinde Jesu gewappnet sein? Wir wollen uns zunächst einmal die Frage stellen, was ist überhaupt ein Prophet? Und ein Prophet ist zunächst einmal ein Sprecher Gottes. Da haben wir das hebräische Wort dafür im Alten Testament. Das kann man sich ganz leicht merken in unserer modernen, technisierten Welt. Die heißt nämlich Navi. Also, kann man sich ganz gut merken. Das, was man also im Auto hat, Navi. Eigentlich wird es endbetont Navi, aber wir machen mal heute Abend einfach das ganz einfach Navi. Und so ein Navi im Auto zeigt uns ja die Wegstrecke, die wir fahren sollen, um dann ein Ziel zu erreichen. Dazu ist ein Navi da. Ne? Wir geben eine Wegstrecke ein und das Navi führt uns diese Wegstrecke und zum Ziel hin. Und das ist auch die Aufgabe eines Propheten, eines alttestamentlichen Propheten. Er hat die Wegstrecke angekündigt oder eben verkündigt, die Wegstrecke. Das heißt also den Weg, den das Volk Gottes gehen soll, in der Verbindung mit Gott, im Gehorsam mit Gott und wie sie dann das Ziel erreichen können, das Leben mit Gott oder das ewige Leben. Und von daher haben die wirklich etwas gemeinsam. Sie waren aber nicht nur Sprecher Gottes, sondern auch Ausleger, nämlich der Tora, also des Gesetzes Gottes, der fünf Bücher Mose. Das finden wir auch immer wieder im Propheten Jeremia, dass er auf die fünf Bücher Mose zu sprechen kommt. Sie waren auch Hervorsager, so übrigens bedeutet dieses griechische Wort wörtlich Prophetes, etwas hervorsagen. Sie sagen eben das hervor, sie bringen das hervor aus sich heraus, was Gott ihnen direkt eingegeben hat. Wie wir es ja schon gestern Abend in Jeremia Kapitel 1, Vers 9 gelesen haben, wo Gott sagt, ich lege meine Worte in deinen Mund. So, und Jeremia musste nur diese Worte Gottes hervorsagen, hervorbringen, ohne etwas selber hinzutun zu müssen. Also sie waren Propheten, die etwas hervorgesagt haben, das, was Gott ihnen eingegeben hat. In diesem Sinne werden die alttestamentlichen Propheten auch Mund Gottes genannt, wie wir das in Jeremia 15, Vers 19 lesen. Also der Begriff Prophet bezieht sich nicht nur auf die Zukunftsdeutung, sondern eben auch auf die Auslegung der Schrift. Und Propheten sind auch Verkündiger des Wortes Gottes. Wir wollen uns noch einmal die Zeit des Propheten Jeremia vor Augen führen. Die Priester und Propheten damals wollten Jeremia nach seiner Tempelrede sogar töten. In Jeremia 26, Vers 8 lesen wir das, wie Jeremia Gottes Wort weitergegeben hat und wie er jetzt Widerstand bekommt durch die eigenen Leute, durch die Priester und durch diese sogenannten falschen Propheten. Also die hätten ja eigentlich auf seiner Seite stehen müssen, die Priester. Denn die Priester dienten ja Gott. Sie hätten auf der Seite Jeremias stehen müssen und sie hätten seine Verkündigung mit unterstützen müssen und praktisch es mit unterstützen müssen, dass es eine Umkehr, eine Buße im Volk Israel gibt. Und das haben sie nicht getan, sondern sie haben sich geschlossen praktisch gegen Jeremia gestellt, diese Priester und die Schriftgelehrten und eben auch sogar die Propheten der Prophetenschule. Und sie waren drauf und dran, Jeremia mundtot zu machen und ihn zu töten. Nur dieser Ahikam, das lesen wir in Jeremia 26, Vers 24, der hat ihn davor bewahrt. Anders war das bei dem Propheten Uria, der auch Gottes Wort weitergegeben hat. Und von Uria heißt es, gibt es eine ganz interessante Nebenbemerkung, da heißt es, Uria prophezeite ganz wie Jeremia. Ganz wichtige Bemerkung in diesem Abschnitt Jeremia 26, 20 bis 23, wo wir etwas über diesen Propheten Uria lesen. Also einer, der wirklich auf der Seite auch des Propheten Jeremia stand und ganz im Sinne Jeremias prophezeite. Also auch Gottes unverfälschtes Wort weitergab und er wurde verfolgt, dieser Uria, und wurde tatsächlich dann getötet. Einfach weil er Gottes Wort ja unzweideutig und im Klartext weitergegeben hat. Das war also die Situation zur Zeit des Propheten Jeremia. Jetzt wollen wir zwei Verse lesen, was Gott auch selber sagt über die falschen Propheten. Und darüber lesen wir eine ganze Menge im Prophetenbuch Jeremia und wir können das nur auszugsweise heute Abend weitergeben. Einmal Jeremia 5, Vers 31, wo es heißt, die Propheten weissagen Lüge und die Priester herrschen auf eigene Faust und mein Volk hat's gern so. Aber was werdet ihr tun, wenn's damit ein Ende hat? Also die Propheten reden Lüge. Sie geben also nicht Gottes Wort weiter, obwohl sie den Titel Propheten tragen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass das ein Unterschied ist und dass man das erkennen muss. Jeremia 6, Vers 13 heißt es, denn sie alle gieren klein und groß nach unrechtem Gewinn und Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um. Und heilen den Schaden meines Volks nur obenhin, also oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch kein Friede. Also hier sagt Gott, das sind Worte Gottes jetzt, wo Gott selber sagt, die Priester und auch die Propheten gehen mit Lüge um. Das heißt also, sie sagen sogar das Gegenteil von dem, was Gott sagt oder im Wort Gottes steht. Es ist eine Verkündigung ohne die Gebote Gottes. Es ist eine Verkündigung ohne Gehorsam Gott gegenüber. Und es ist eine Verkündigung ohne Moral, ohne biblische Ethik. Und so hat es das Volk gern. Ist das nicht auch ein Kennzeichen unserer Zeit heute? Ich habe ein Schlüsselwort entdeckt im Prophetenbuch Jeremia. Das ist das hebräische Wort Sheker, das 36 Mal verwendet wird. Und Sheker kann man übersetzen mit Falschheit, Lüge, Heuchelei, Schein, Betrug. Das heißt also ein Schlüsselwort, das immer wieder gebraucht wird und das praktisch dann ja auch so die Zeit des Propheten Jeremia kennzeichnet. Falschheit, Lüge, Heuchelei. Das ist üblich im Volk Gottes. Das verbreitet sich eben auch unter die Geistlichkeit, also unter den Priestern und Propheten. Jeremia 7, 28 heißt es: Darum spricht zu ihnen, dies ist das Volk, das auf die Stimme des Herrn, seines Gottes, nicht hören, noch sich bessern will. Die Wahrheit ist dahin und ausgerottet aus ihrem Munde. Also die Wahrheit ist dahin und sie ist ausgerottet aus ihrem Munde. Zwei Kennzeichen, sie wollen sich nicht bessern, sie wollen nicht umkehren, sie wollen lieber auf die falschen Propheten hören als auf das Wort Gottes. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass sie eben die Lüge mehr lieben als die Wahrheit. Sheker. Sie lieben die Lüge mehr als die Wahrheit. Warum? Ja, weil in der Lüge zu leben, nicht, da kann der Mensch so weitermachen wie bisher. Da ist er Gott nicht gegenüber verantwortlich. Da kann er so selber sein Leben gestalten, wie er will. Und das ist doch ganz gut so. Aber er sieht nicht die Konsequenzen. Die Wahrheit ist dahin, heißt es hier in Jeremia 7, Vers 28. Das heißt, alles ist relativ. Die Wahrheit ist dahin bedeutet, es gibt keine Wahrheit mehr. Das ist das Kennzeichen der Zeit Jeremias, das ist das Kennzeichen auch der falschen Propheten. Es gibt keine Wahrheit mehr. Es gibt keine letzte Instanz mehr, es gibt keine letzte Autorität mehr. Das Wort Gottes ist nicht mehr die Wahrheit. Merken wir etwas? Das ist genau auch unsere Zeit. Wird nicht heute die Wahrheit relativiert in unserer Gesellschaft? Nicht alles ist doch irgendwie Wahrheit. Es gibt nicht mehr die eine Wahrheit, sagt man heute. Oder man hört es immer wieder und man liest es immer wieder. Nicht? Die Wahrheit darf nicht mehr die letzte Instanz sein. Alles wird aufgelöst, alles wird relativiert. Und schließlich wird ja damit auch Gottes Wort relativiert. Jeremia hat ja Gottes Wort weitergegeben und das wird damit relativiert. Das wird nicht mehr angenommen, nicht mehr ernst genommen. Und wir wissen auch, dass es eine letzte Wahrheit gibt, dass es die Wahrheit gibt. Und diese Wahrheit ist sogar eine Person. Diese Wahrheit ist Jesus Christus. Das hat Jesus selber gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes. Wisst ihr, wo es steht? Johannes 14, Vers, richtig, 6. Genau, Johannes 14, Vers 6, ein wichtiger Vers, wo Jesus sagt, übrigens, wo er dieses schöne Egoimie nimmt, dieses doppelte ich bin. Also dieses doppelte Egoimie, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Jesus, die Wahrheit stand vor ihm und er hat es nicht erkannt. Also Jesus ist die Wahrheit und die Bibel, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Wie oft, fast bei jeder Einleitung haben wir heute Abend oder die Abende, und das ist gut so, immer wieder etwas vom Psalm 119 gehört. Und im Psalm 119, Vers 160, heißt es, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Das muss man rot unterstreichen und das habe ich mir dann herausgegriffen und das habe ich mir ganz groß über das Neue Testament geschrieben. Psalm 119, Vers 160, das habe ich mir ganz groß in roten Lettern über das Neue Testament geschrieben. nicht, als ich dann mich mit der bibelkritischen Theologie auseinandersetzen musste. Das ist gut, wenn man das vorher schon mal hinschreibt, wenn man dann die ganze Literatur da durchackern muss, die wirklich fast keinen Vers, keine Zeile von der Bibel mehr gelten lassen. Und das hat mir echt geholfen. Daran habe ich festgehalten. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Und das habe ich auch schon, ich weiß gar nicht, bewusst, unbewusst oder einfach durch den Geist Gottes habe ich das damals auch schon während des Abiturs so gemacht, wo ich zwar die ganze Evolutionstheorie gelernt habe, weil ich Bio-Leistungskurs hatte, weil ich auch Biologie studieren wollte. Ich wollte gar nicht Theologie studieren. Also ich bin sonst gar nicht so ein Typ für die Geisteswissenschaften. Ich bin eigentlich so ein Naturliebhaber und ich wollte eigentlich unbedingt Biologie studieren. Und dann hatte ich ja auch ausführlich mit der Evolution zu tun. Und dann habe ich mir einfach im Herzen vorgenommen, ich lerne das, aber ich lasse es nicht zu, dass es von da hier reingeht. Weil hier drin war schon der Herr Jesus. Und da habe ich das nicht dran kommen lassen. Und Gott hat mich davor bewahrt. Das ist seine Gnade. Es ist wichtig, dass wir eben dieses Falsche erkennen, dass wir diese Lüge erkennen, dass wir dafür sensibel werden. Sensibel, wie werden wir dafür sensibel? Wie können wir das Falsche vom Richtigen erkennen und unterscheiden? Wir werden das gleich noch sehen. Ja, ich habe hier, nenne ich noch mal dieses Beispiel von diesem Erweckungsprediger aus dem vorjährigen Jahrhundert, Remmer Jansen aus Ostfriesland, 1880. Und er studierte dann Theologie, er war aber vorher zum Glauben an Jesus gekommen, hatte eine radikale Bekehrung erlebt. Vor seiner Bekehrung, da saß er noch Abend für Abend auf den Bierfässern und hat große Reden geschwungen. Und dann hat er eine radikale Bekehrung zu Jesus Christus erlebt. Hat dann Theologie studiert, auch gegen den Willen seines Vaters in Göttingen. Und da hörte er dann Ritschel. Ritschel ist allgemein bekannt bei den Theologen noch heute. Es gibt auch so eine Ritschel-Schule und so weiter. Und dann saß Remmer Jansen bei ihm in der Vorlesung. Und da merkte er sofort, halt, das stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein. Ne? Also er merkte, das haut nicht hin, das ist was Falsches. Ritschel hatte sich ausgelassen über die Stellvertretung und meinte eben, Jesus wäre nicht stellvertretend für die Sünden am Kreuz gestorben und so weiter. Nicht? Also hat diese Stellvertretung relativiert und so weiter und überhaupt das Kreuzes gestehen. Und da hat Remmer Jansen gesagt, also der ja gerade so erfasst war und erweckt war vom Geist Gottes und auch brennend war für Jesus, der ist dann, hat sich auch gesagt, also da kann ich mir nicht ein Semester lang anhören. Und dann ist er zu Ritschel hingegangen, zu diesem Professor, ohne sich anzumelden, zu seiner Wohnung, ist in die Wohnung rein. Nicht normalerweise geht das hier über mehrere Sekretariate und so weiter. Und hat gesagt zu dem Professor, also das nehme ich nicht an, das akzeptiere ich nicht, ich will hier mein Geld zurück, die Vorlesung werde ich nicht weiter besuchen. Und Ritschel hat sich aufgeregt, was ist nun los und so weiter, wir betreiben hier doch wissenschaftliche Theologie. Remmer Jansen gesagt, mache ich nicht mit. Und tatsächlich, Ritschel hat ihm das Geld auch zurückgegeben. Und er hat eine andere Vorlesung halt besucht. Aber interessant, dass Remmer Jansen damals auch ganz jung in der Nachfolge Jesu, dass er das erkannt hat. Das Wahrhaftige vom Falschen. Ja, wir haben gelesen, den Schaden des Volkes heilen sie nur oberflächlich. Oberflächlich heißt, ja, da finden zwar noch Gottesdienste statt, da wird ja noch meditiert in den Gottesdiensten, da gibt es tiefen psychologische Erkenntnisse, da wird so ein bisschen Religiöses vermittelt, aber es geht nicht an die Wurzel. Es geht nicht an die Sünde, an die Verlorenheit des Menschen und das, was den Menschen eigentlich ins Verderben führt und von Gott trennt, die Sünde. Das wird nicht angepackt oder eben die Erlösung am Kreuz, das wird nicht angepackt, das ist eben das Entscheidende. Sie weissagen falsch, heißt es dann, zum Beispiel die falschen Propheten weissagen im Namen Baals. Das heißt also, die Gottheiten der anderen Religionen werden mit dem Gott der Bibel gleichgesetzt. Auf der Kanzel wird zwar der Name Gottes in den Mund genommen, aber es kann ein ganz anderer Gott gemeint sein. Das erste Gebot wird praktisch so zu einem Multigebot umfunktioniert. Sie haben falsche Gesichte und Deutungen, heißt es in Jeremia 14, Vers 14. Also das kommt jetzt praktisch Schlag auf Schlag, das merken wir. Ich greife hier mal einfach so ein paar Verse heraus, die ich so zusammenfasse mit eigenen Worten. Das kommt so Schlag auf Schlag im Prophetenbuch Jeremia, weil eben Israel von diesen falschen Propheten verführt worden ist. Es geht hier um Verführung. Sie haben falsche Gesichter und Deutungen. Sie verkündigen ihre eigenen Gesichter, heißt es in Kapitel 23, Vers 16. Ja, sie können sogar im Namen des Herrn auftreten. 14, Vers 14, dazu gleich noch ein konkretes Beispiel. Und Inhalt der falschen Botschaft damals zur Zeit Jeremias war, der Herr wird euch nicht nach Babel führen. Und das war das Entgegengesetzte von dem, was Jeremia verkündigt hat. Jeremia hat nämlich immer wieder verkündigt und vorhergesagt, wenn ihr nicht umkehrt zu Gott, werdet ihr in die babylonische Gefangenschaft geführt werden. Ich glaube, in Jeremia 25 ungefähr ist es ja auch, wo Jeremia sogar die genaue Zeit der babylonischen Gefangenschaft vorhersagt, nämlich 70 Jahre. Ist ja genau festgelegt von Gott. Das lesen wir auch schon in Jeremia. Ja, und als Beispiel nenne ich dann jetzt einmal und fasse zusammen Jeremia 27 bis 28. Und zwar steht da der Jeremia als der Prophet Gottes eben in der Auseinandersetzung mit dem Hanania von Gibeon, der also auch als Prophet auftritt. Und da möchte ich einfach mal ganz paar Verse lesen, damit uns das mal bewusst wird, wie das da vor sich ging und in welcher Situation Jeremia sich auch befand. Zunächst lese ich ein paar Verse über Jeremia, wie er also von Gott eine Botschaft bekam, die er an das Volk weitergeben sollte. Jeremia 27, 1 bis 2. Im Anfang der Herrschaft Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, geschah dies Wort vom Herrn zu Jeremia. So spricht der Herr zu mir, mache dir ein Joch und lege es auf deinen Nacken. Also diese Botschaft bekam Jeremia von Gott. Das war so eine zeichenhafte, symbolische Handlung, die er auch ausführen sollte. Er bekam also auf der einen Seite das Wort von dem Herrn, das er verkündigen sollte, weiter sagen sollte. Auf der anderen Seite sollte er auch noch eine zeichenhafte Symbolik weitergeben. Er sollte sich praktisch so einen Joch nehmen und dieses Joch vor die Augen des Volkes führen. Also es gibt ja so ein Ochsenjoch, aber es gibt auch so ein kleineres Joch, wo man früher so die Milchkannen dran geschleppt hat. Sowas kenne ich noch als Kind. Also so ein Joch sollte er nehmen, ein hölzernes Joch, sollte er dem Volk zeigen und dann gleichzeitig die Botschaft Gottes weitergeben. So hatten sie es also einmal verbal gehört und auch visuell vor Augen geführt bekommen. Und das Zeichen bestand darin, oder die Deutung dieses Zeichens bestand darin, dass das Volk Juda eben in die Knechtschaft Babyloniens hineingerät, dass sie also von einem fremden Volk unterjocht werden. Das bedeutet diese Symbolik des Joches. Sie werden unterjocht werden von den Babyloniern. Übrigens, dieses Gesicht, diese Vision, die galt nicht nur Juda, dem Volk Israel, sondern sogar den Nachbarvölkern. Moab, Sidon, Ammoniter, Edom, die werden hier noch alle aufgelistet. Und Jeremia, auch hier wieder ein Prophet für Israel, ein Prophet für die Völker. Also obwohl die Moabiter, Edomiter, Ammoniter, die hatten mit Jeremia wahrscheinlich überhaupt nichts am Hut. Jeremia sagt ihnen, diesen Völkern, um eurer Sünde willen, werdet ihr unterjocht werden von den Babyloniern. Und jetzt kommt noch etwas hinzu. Er sagt, duldet dieses Joch. Also auf der einen Seite ist es ein Gericht Gottes, dass sie ja unterjocht werden, dass sie also erobert werden von den Babyloniern, dass sie teilweise auch in die Gefangenschaft geführt werden. Und jetzt sagt Jeremia, jetzt praktisch unterstellt euch unter dieses Joch, nehmt das an und dann werdet ihr praktisch diese Strafe ertragen können und dann geht ihr auch diese Strafe zu Ende. Versteht ihr? Also sie sollten das auf der einen Seite akzeptieren, dass es ein Gericht Gottes ist, dieses Unterjochen, dass sie also in Fremdherrschaft hineingeraten unter die Babylonier und sollten es aber erdulden, dann würde es ihnen auch gut gehen in diesem Sinne. So, das ist das, was Jeremia verkündigt hat. Das lesen wir dann auch hier noch einmal in Vers 8, 27 Vers 8, da heißt es, das Volk aber und das Königreich, das dem König von Babel, Nebukadnezar, nicht untertan sein will und das seinen Nacken nicht unter das Joch des Königs von Babel beugt, das will ich heimsuchen mit Schwert, Hunger und Pest, spricht der Herr, bis ich sie durch seine Hand umbringe. Also hier sehen wir die Fortsetzung von dem, was Jeremia gekündigt hat. Wenn sie also versuchen, dieses Joch der Babylonier abzuschütteln, wenn sie sich nicht darunter beugen, wenn sie das nicht als Erziehungsmaßnahme Gottes erkennen, um diese Zeit der Unterdrückung einfach als eine Zeit wieder der Buße, der Zurechtweisung zu erkennen, wenn sie diese Zeit nicht erkennen und sich versuchen freizuschütteln von den Babyloniern, wird Gott sie eben auf eine andere Weise noch stärker züchtigen und erziehen, eben durch Schwert, Hunger und Pest. So geht das. Das ist die Botschaft des Propheten Jeremia. Keine einfache Botschaft, oder? Kein einfacher Abend heute, oder? Das war der Auftrag von Jeremia. So sollte er zu dem Volk sprechen und nichts davon abstreichen. Das war seine Botschaft. So, und jetzt, so stand Jeremia vor dem Volk und hat dieses Wort Gottes weitergegeben. Jetzt tritt ein anderer Prophet auf und sagt, ich bin ein Prophet in Israel. Ich habe ein Wort von Gott für euch. So spricht Jahwe. Das hören wir jetzt. In Kapitel 28, Vers 1 wird dieser zweite Prophet vorgestellt, Hanania. Und da heißt es auch in Vers 1, Hanania, der Sohn Asurs, ein Prophet von Gibeon. Aha, was wir am Anfang uns vor Augen geführt haben. Er trägt auch den Titel Prophet. Das ist ja das, was verführt, was durcheinander bringt, was und seltsam erscheint. Er führt auch den Titel eines Propheten. Hanania, der Sohn Asurs, ein Prophet von Gibeon. Vers 1. Und was hat dieser Prophet Hanania zu sagen? Das lesen wir in Vers 2 bis 3. Und da heißt es, da spricht er, so spricht der Herr Zebaoth, also Jahwe Zebaoth. Er nennt den Namen Gottes sogar, den Eigennamen Gottes. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ich habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen. Und ehe 2 Jahre um sind, will ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort, also von Jerusalem, weggenommen und nach Babel geführt hat, wieder zurückbringen. Nicht wie Jeremia es angekündigt hat, nach 70 Jahren. Er sagt hier nach 2 Jahren. Und er sagt, ich werde das Joch des Königs von Babel zerbrechen. Also, was passiert hier? Was liegt hier vor? Was sagt der, dieser Hanania? Ganz einfach. Er sagt genau das Gegenteil von Jeremia. Nur, dass er sagt, ich bin ein Prophet und ich spreche im Namen Gottes. Eigentlich müsste er doch genau dasselbe sagen wie Jeremia. Und er sagt genau das Gegenteil. Und jetzt müsst ihr euch mal die Situation vorstellen. Also versucht euch mal so ein bisschen in die Zeit Jeremias hineinzudenken. Stellt euch mal vor, da würde Jeremia stehen und da der Hanania. Und da hat Jeremia zu dem Volk Juda gesprochen und dann schweigt er und dann ist der Hanania dran. Und der redet auch zu dem Volk Juda und sagt genau das Gegenteil. Was soll denn jetzt das Volk denken? Und wisst ihr was? Hier steht ja, genau genommen menschlich jetzt gesprochen, Aussage gegen Aussage. Oder? Aussage gegen Aussage. Weil beide sagen, sie sind Propheten und beide sagen, sie sprechen im Namen des Herrn Zebaoth. Und somit steht menschlich gesehen Aussage gegen Aussage. Und da habe ich mir, weil man muss jetzt hier gucken, ja? Versteht ihr? Die haben ja nicht das ganze Buch Jeremia, die haben ja auch nicht die ganze Bibel. Die mussten ja selber gucken und prüfen, was ist echt? Was ist echte Prophetie? Das ist unser Thema. Und da habe ich mir so überlegt, Aussage gegen Aussage, warum, Gott, lässt du das zu? Die Frage habe ich mir gestellt. Gott, warum lässt du das zu? Warum hat Gott nicht vorher den Hanania weggenommen? Hätte Gott doch da eingreifen können, ja? Und hätte ihn weggenommen und weg oder schon weggeführt oder was auch immer oder zum Schweigen gebracht oder hätte ihn mundtot gemacht, was auch immer. Warum hat Gott den Hanania nicht vorher weggenommen? Warum lässt Gott das zu? So eine, ich hätte mal gesagt, fast eine Pattsituation, so eine Aussage gegen Aussage. Und da habe ich mir überlegt, ja, vielleicht will Gott die echten Früchte erkennen in seinem Volk. Die echten Früchte. Die also auch wirklich hier das Wort Gottes erkennen, was wirklich Gottes Wort ist und was wirklich echt ist. Gott möchte keine faulen Früchte. Er möchte echte Früchte in seinem Volk haben. Darüber ja am Donnerstagabend noch mehr. Gott möchte echte Früchte haben. Sie sollen wirklich den Herrn erkennen und erkennen auch, was Gottes Wort ist. Das ist eine mögliche Antwort. Ich denke, das ist heute noch genau so. Ja, und Jeremia gibt dann noch einmal eine Prophezeiung und das lesen wir in Kapitel 28, Vers 13. Und da sagt Gott zu Jeremia, geh hin und sage Hanania, so spricht der Herr, du hast das hölzerne Joch zerbrochen, aber du hast nun ein eisernes Joch an seine Stelle gesetzt. Also ich habe beinahe gedacht, das ist Gottes Satire hier. Also das ist ja ganz schön eine harte Rede. Also hätte der Hanania sich nicht so eingemischt, dann wäre es ja bei der ersten Prophezeiung geblieben. Aber so praktisch, weil Hanania dieses hölzerne Joch zerbrochen hat und ja, das Volk praktisch auch nicht reagiert hat, auch zugehört hat oder nicht ganz klar sich für Jeremia entschieden hat, sagt jetzt der Herr, es gibt also eine noch härtere Unterjochung, eine noch härtere Unterdrückung aus dem hölzernen Joch ist jetzt ein eisernes Joch geworden. Das ist Gottes Antwort an das Volk, weil das Volk ebenso verblendet ist und sich nicht ganz klar entscheidet und sich nicht ganz klar auf die Seite Jeremias stellt und darum das Wort Gottes auch so für sich annimmt. Ja, warum konnte Jeremia so mutig auftreten? Er weiß, Gott steht ihm bei. Das hatte Gott ihm ja auch in Kapitel 1 bei seiner Berufung versprochen. Ich bin bei dir, ich bin mit dir. Er wusste, Gott ist auf seiner Seite. Er muss diesen Mut aufbringen, um zum Volk zu sprechen, selbst wenn falsche Propheten auftreten und das genau das Gegenteilige sagen. Er, Jeremia, liebt das Volk. Diese Liebe ist es, die ihn treibt zu seinem Volk hin, die ihm auch diesen Mut gibt, klar Stellung zu beziehen und sich zu der Wahrheit zu bekennen. Er liebt das Volk. Er weiß ja, das Volk ist verführt durch die falschen Propheten und er möchte doch, dass sie den Herrn wieder neu erkennen. Er möchte das Heil für das Volk. Und diese Liebe eben zu seinem Volk, diese Liebe Gottes, das ist die Antriebskraft im Propheten Jeremia zum mutigen Zeugnis. Ich denke, auch da können wir wieder von ihm lernen. Er hat Mut zur Wahrheit. Ja, wir machen einmal einen Sprung zum Neuen Testament. Ich könnte jetzt eigentlich noch einige Auszüge aus dem Prophetenbuch Jeremia nennen. Also das Thema ist eigentlich noch gar nicht abgeschlossen. Das mache ich jetzt nur aus zeitlichen Gründen. Also da gibt es noch weitere Beispiele, da werden auch noch weitere falsche Propheten mit Namen genannt. Also das ganze Buch ist voll davon. Daher sehen wir, es ist ein wichtiges Thema. Und als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir das natürlich aufgefallen beim Lesen, beim Studium des Prophetenbuches Jeremia. Deshalb habe ich das auch praktisch als Thema herausgegriffen und habe dann ganz schnell gemerkt, das ist nicht nur ein Thema des Alten Testamentes, das ist auch ein Thema des Neuen Testamentes. Und es ist ein Thema für die Christenheit und auch für die neutestamentliche Gemeinde. Denken wir nur einmal an unseren Herrn Jesus Christus, der in seiner Endzeitrede dreimal von Verführung spricht. Und er redet ja zu seinen Jüngern. Die Welt ist ja bereits verführt. Und dreimal spricht er von Verführung. Matthäus 24, Verse 4 bis 5 heißt es, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Und dann sagt er weiter, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und werden viele verführen. Also merkt ihr, das ist genau die Parallele zum Jeremia-Buch. Wir haben gerade in Jeremia gelesen, da traten Propheten im Namen Jahwes auf. Und hier treten also Leute, sogenannte Christen, im Namen Christi auf. Aber in Wirklichkeit haben sie eine falsche Lehre und verführen viele. Das sagt also der Herr schon hier in seiner Endzeitrede. Und das wiederholt er nochmal zweimal in Vers 11 und auch in Vers 15. Und wir sehen also, dass das ein wichtiges Thema ist. Übrigens lesen wir das auch in 2. Thessalonicher 2 und vielen anderen Stellen. Als ich mich mit der Erweckungsbewegung bei uns in Ostfriesland und überhaupt in Europa im 19. Jahrhundert beschäftigt habe, fiel mir auf einmal ein, dass auch im 19. Jahrhundert viele Sekten entstanden sind. Also interessant, gleich parallel entstehen auch so viele Sekten, die es auch bis heute noch gibt. Also da hat die Gemeinde Jesu eben mit zu tun. Und Sekten sind ja oft solche, die auch im Namen Christi sprechen, die im Namen der Bibel sprechen, die auch die Bibel auslegen, aber doch steckt etwas ganz anderes dahinter. In 1. Timotheus 4, Vers 1 lesen wir, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren, also in den letzten Zeiten, und hier spricht Paulus ja zu der Gemeinde Jesu, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den späteren, also in den letzteren Zeiten, manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und auf Lehre von Dämonen achten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an der Wahrheit festhalten, an Jesus Christus, der die Wahrheit ist. Jesus ist der Maßstab für alle Lehre und für alle falschen Lehren. Das, was Jesus gelebt hat, was er getan hat, sein ganzes Leiden, Sterben, sein stellvertretendes Sterben, sein Opfer am Kreuz von Golgatha, seine Auferstehung, das, was er über seine Wiederkunft gesagt hat, Jesus ist hier der Maßstab und sein Wort. Wer nicht mehr unter das Wort geht, verliert auch mehr und mehr den Durchblick. Und deshalb schreibt Paulus schon an Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 14, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Lass dir das nicht wieder nehmen. Und das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist praktisch der Maßstab für alle Lehre und für alle Irrlehre und für alle falschen Propheten, für alle Falschaussagen. Die Bibel ist Gottes Wort, ist der Maßstab. Heute wird ja oft gesagt, ja, man darf die Bibel nicht mehr so wörtlich nehmen. Aber wie ist die Aussage zu verstehen? Natürlich enthält die Bibel Metaphern, Bilder, Gleichnisse, Parabeln, ganz klar. Jesus selber hat einmal so eine Parabel gebraucht und hat zu seinen Jüngern gesagt, hört mal, wenn ich jetzt gefangen genommen werde, dann gibt es ein Chaos durcheinander, ihr werdet erschrecken, ihr werdet Angst haben und also nach meiner Gefangennahme, ihr werdet zerstreut werden, ihr werdet Angst haben und da kauft euch ein Schwert so ungefähr, aber das war bildlich gemeint von dem Herrn und er meinte damit, seid wachsam. Ja, das meinte er damit. Und die Jünger, die haben das dann wörtlich verstanden und haben dem Herrn dann ein Schwert gegeben. Und ich glaube sogar zwei. Und der Herr sagte, es ist genug. Also das war natürlich, war das eine Bildrede. Das sollte für Wachsamkeit stehen. Seine Jünger sollten wachsam sein. Aber so ist das natürlich auch nicht gemeint. Aber leider ist es dann oft so, wenn man sagt, ja, ihr müsst die Bibel nicht so wörtlich nehmen, dann steckt ein ganz anderer Hintergedanke dahinter. Nämlich, ja, man darf die Offenbarungen nicht so wörtlich nehmen. Das, was Gott offenbart hat von der Ewigkeit her. Das, was Gott über die Schöpfung sagt. Die ganzen Wunder, die in der Bibel beschrieben stehen. Ja, dass sogar Eisen auf Wasser schwimmen kann. Und so weiter. Und die ganzen Prophetien, die wir in der Schrift finden, hier bei Jeremia oder dann bei Hesekiel und bei Daniel, das dürfte man nicht so wörtlich nehmen. Das steckt oft dahinter. Und da müssen wir auch wachsam sein. Als Christen, als Nachfolger Jesu, als Gemeinde Jesu. Und hier müssen wir sagen, ja, wenn es um die Offenbarung geht, wenn es um die Schöpfung geht, um die Wunder, um die Prophetien, da ist die Bibel wörtlich zu nehmen. Das sind ja Offenbarungen Gottes. Denken wir doch an das Wort, das der Herr zu Jeremia gesagt hat. Ich lege mein Wort in deinen Mund. Also das, was Jeremia gesagt hat, ist ja gar nicht von ihm. Das ist Gottes Wort. Und genauso auch Mose, was Mose über die Schöpfung aufgeschrieben hat. Das ist nicht von Mose. Das ist von Gott. So muss man das sehen. So muss man ganz anders sehen. Die Bibel ist eben Gottes Wort. Jede Prophetie heute hat sich am Wort Gottes messen zu lassen. Die Bibel ist die abschließende Offenbarung. So lesen wir das in 5. Mose Kapitel 4, Vers 2, in Sprüche 30, 5 bis 6 und letztendlich im letzten Buch der Bibel in Kapitel 22, 18 bis 19. Also das lesen wir an drei verschiedenen Stellen, dass die Bibel die abschließende Offenbarung ist und dass ihr nichts hinzugefügt werden soll und dass auch nichts von ihr weggenommen werden soll. Das heißt also auch der Kanon, das heißt die 39 Bücher des Alten Testamentes und die 27 Bücher des Neuen Testamentes, sind in sich abgeschlossen. Sie sind das Wort Gottes und der alleinige Maßstab für jede Prophetie und Lehre. Und in dieser Auseinandersetzung leben wir. Und da kommen wir auch immer wieder kommen wir da in die Auseinandersetzung hinein. Und die Folgen, die sind massiv, wenn die Bibel nicht mehr der letzte Maßstab ist. Überlegt das einmal, denkt mal drüber nach, wenn die Bibel nicht mehr Maßstab ist für die Gemeinde Jesu oder für mein christliches Handeln, für mein christliches Leben, für die Nachfolge. Wenn die Bibel nicht mehr letzter Maßstab ist, was das für Folgen hat. wenn die Bibel also nur noch ein sekundäres Buch ist oder so, nicht, dann kann jeder so leben, wie er will. Und dann ist Verführung noch eher möglich und zulässig. Auch der Apostel Johannes mahnt, die Geister zu prüfen. Und interessant, dass Johannes auch hier in 1. Johannes 4,1 das gleiche griechische Wort nimmt wie für den Heiligen Geist. Pneuma, Heiliger Geist. Und hier nimmt er auch Pneumasin für die Geister. Aber er sagt, die muss man prüfen, denn es gibt viele falsche Propheten. Das schreibt also auch Johannes in 1. Johannes 4, Vers 1. Also von daher merken wir, ein ganz aktuelles Thema. Die Verführung von innen her bleibt auch heute für die Gemeinde Jesu bestehen. Sie wird nicht abnehmen, sondern im Gegenteil, in der letzten Zeit, wie es Jesus auch vorhergesagt hat und auch der Apostel Paulus vorhergesagt hat, das wird in der letzten Zeit noch zunehmen. Darum ist es dringend erforderlich, dass wir Prüfer werden. Prüfer werden. 1. Johannes 4, Vers 1. Jeder einzelne von uns. Die Vulgata übersetzt hier sogar mit Examinator. Wir sollen Examinatoren sein. Also gewappnet in der Heiligen Schrift und Prüfer werden. Also lass dich nicht von den Visionären und Propheten bereden, sondern mach es genau umgekehrt. Stelle sie auf die Probe, prüfe sie wie ein Examinator, stelle Fragen und vergleiche das mit der Heiligen Schrift. Kann manchmal lange dauern, bis man dahin kommt. Es hat schon Theologieprofessoren gegeben, die fast ihr Leben lang an der historisch-griechischen Methode festgehalten haben, immer wieder gelehrt haben, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist oder nur Gottes Wort enthält. Und erst im hohen Alter erkannt haben, indem sie das einmal umgedreht haben, den Spieß. Weil sie haben immer die Bibel praktisch, also die Sie haben immer die historisch-kritische Methode, das ist so eine Methode der Bibelauslegung aus dem liberalen Lager, also wo man die Bibel immer kritisch hinterfragt, in Frage stellt, ganz bewusst, weil die Vernunft ist ja die letzte Instanz. Und man hat immer praktisch die Bibel anhand der historisch-kritischen Methode geprüft und hat dann immer gemerkt, das kann ja nicht stimmen, das passt nicht mit unserem Verstand überein oder mit der modernen Wissenschaft, Wunder und so weiter, Prophetien, Daniel Buch dann später datiert etc. Und dann hat so manch einer, ein Theologieprofessor, auf einmal am Ende so seines Lebens auf einmal den Spieß umgedreht und hat die historisch-kritische Methode geprüft anhand der Bibel. Ja? Also so soll es sein, die Bibel soll Maßstab sein. Daran sollen wir alles prüfen und dann zu der Erkenntnis kam, ja, also wenn die Bibel wirklich Gottes Wort ist und wenn Gott allmächtig ist, dann kann Gott auch Wunder tun. Wenn Gott allwissend ist, kann er auch prophezeien und so weiter. Dann ist das kein Problem. Und die dann auch zu dieser Erkenntnis gekommen sind und auch sogar in ihrem Alter dann noch sich von der historisch-griechischen Methode losgesagt haben und sich der Bibel verpflichtet haben. Solche Beispiele gibt es. Und ich denke, das ist ein wichtiger Auftrag für uns. Eine von diesen Theologieprofessoren lebte bei uns in Ostfriesland im hohen Alter, die Etta Linnemann. Es gibt aber auch noch andere Beispiele. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aufruf, dass wir auch gerade für Theologieprofessoren beten, auch für unsere Ausbildungsstätten in Deutschland, dass sie sich dem Wort Gottes über immer wieder neu verpflichten. Ja, sei ein Prüfer, also mach es umgekehrt, prüfe anhand des Wortes Gottes oder wie es auch in Apostelgeschichte 17,11 heißt, das ist schon etwas bekannter, sei ein Beröer Christ, denn die Beröer Christen haben ja alles, was sie gehört haben, selbst von Apostel Paulus, haben sie mit dem Wort Gottes verglichen. Und als die Beröer Christen praktisch die Worte des Apostels Paulus verglichen haben, haben sie es ja mit dem Alten Testament gemacht. Also hier sehen wir auch wieder die Einheit vom Alten und Neuen Testament ist. Wer kein Beröer Christ ist, also das heißt in der Schrift forscht und alles anhand der Schrift prüft, ist leichter verführbar, weil er das Wort Gottes nicht kennt. Und ich wünsche dir zum Abschluss, dass du zu einem Beröer Christen wirst. Das ist ganz wichtig. Und dass wir selber also auf der einen Seite das Wort Gottes immer wieder hören, aber alles, was wir hören oder auch lesen in den Büchern, in der Literatur, Literatur gibt es genug hier auf dem deutschen Markt, dass wir auch die Literatur anhand des Wortes Gottes prüfen. Das mache ich immer wieder. Das ist ganz wichtig. Ja, das war kein leichtes Thema für heute Abend. Dessen war ich mir schon bewusst. Durch so ein Thema kann man vielleicht die Zuhörer nicht so fesseln oder so. Aber es ist ein wichtiges Thema. Ein ganz wichtiges Thema. Weil wir in dieser Zeit der Verführung leben und auch immer tiefer hineingeraten. Und diese Verführungen und diese falschen Prophetien, falsche Theologien haben schon so viel kaputt gemacht, auch gerade bei uns in Deutschland, dass es da wichtig ist, immer wieder wachsam zu sein und Gottes Wort als letzten Maßstab zu nehmen. Vielen Dank.